Ja, moin nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir machen einen Break mit unserer Reihe God's Plan und machen jetzt so einen kleinen Abstecher hier in den Bereich Klima, Umweltschutz und so weiter aus aktuellem Anlass. Und ja, ich fand's einfach nochmal derbe spannend, so zu gucken, okay, was sagt eigentlich die Bibel so zu diesem Thema? Hat unser Glaube überhaupt irgendwas dazu zu sagen? Ist es überhaupt ja relevant für uns als Christen? Ist es nicht eigentlich voll egal? Oder müssen wir uns um ganz andere Dinge eigentlich kümmern und haben dafür eigentlich gar keine Zeit? Das sind irgendwie so alles Fragen, die mich so ein bisschen bewegt haben, weil es auch Fragen sind, die tatsächlich so, ja, die sind einfach wirklich da so. Jetzt muss ich gerade mal hier meine Dings finden, meine Notizen. Ihr dürft aber schon mal 1. Petrus, glaube ich, aufschlagen. Jo. Nee, reingelegt, Römer 8, bitte. Ist aber in der Nähe, also ihr müsst einfach ein bisschen zurückblättern. Boah, man ist hier so unglaublich weit weg irgendwie. Römerbrief, Kapitel 8. Vielleicht haben manche von euch das schon mal gelesen. Vielleicht, wer war heute von euch demonstrieren? War jemand? Ja, okay, alles klar. Genau. Römer 8. Friday for Future. Und Römer 8 for Future. Genau, in Römer 8, Vers 19. Das sind eigentlich so ganz berühmte Verse, die vielleicht gar nicht so krass bekannt sind irgendwie. Es geht eigentlich so um die Hoffnung von uns als Christen. Und wir haben eine ganz besondere Hoffnung. Wir haben eine ganz besondere Hoffnung auf die Zukunft. Es ist nicht nur, dass wir vielleicht am Friday for Future rausgehen, demonstrieren und vielleicht für irgendwas kämpfen oder auf irgendwas aufmerksam machen wollen, auf den Klimawandel. Sondern wir haben noch mehr als einfach nur diese Gewissheit, okay, wir müssen jetzt kämpfen, damit was passiert. Wir haben sogar auch noch eine Hoffnung und wissen, ja, es wird auch wirklich was passieren. Wir sind uns da eigentlich ganz sicher. Die Bibel ist sich da ganz sicher. Paulus war sich da ganz sicher. Und deswegen schreibt er hier auch in Vers 18 von Römer 8, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Er sagt, das, was wir jetzt leiden, was schlecht läuft, was wir ertragen müssen teilweise, das wird gar nicht ins Gewicht fallen gegenüber dem, ja, was Gott für uns bereithält in der Zukunft. Ja, wir haben eine Zukunft, sagt Paulus, ganz sicher. Und diese Zukunft ist ganz eng verknüpft mit Gottes Herrlichkeit, mit Gott selber. Und all das, was wir hier ertragen müssen, das wird uns gar nicht mehr jucken. Das wird dagegen leicht gewesen sein. Denn so ein Gewicht hat die Herrlichkeit Gottes. Und diese Zukunft ist so groß, dass dieses Leben unglaublich klein erscheinen wird. Ich habe das oft gesagt, dass C.S. Lewis in Narnia, wer kennt Narnia? Ja, gut. Aber wer hat das allerletzte Buch von Narnia gelesen? Alles klar. Ja, das ist ein bisschen crazy, das allerletzte Buch. Es geht, glaube ich, um so einen Affen unter anderem und um so einen komischen Esel auch, kann es sein? So, die sind beide ziemlich bösartig. Und zum Schluss sterben alle. Zum Schluss sterben alle. Die Helden, die Guten, sie sterben alle. Es ist echt eigentlich... Das ist ziemlich krass, das ist ziemlich brutal, so das Ende von dem Buch. Und dann wird eigentlich, was meinst du? Oh, sorry, Leute. Oh Mann, Mist. Voll gespoilert. Egal, ist trotzdem voll lesenswert. Und dann beschreibt er so, wie sie nach dem Tod, wie das so eine Tür ist, durch die sie gehen in die Herrlichkeit von Aslan. Und wie sie dann in dieser neuen Welt, in der sie dann sich auf einmal wiederfinden, die eigentlich der alten Welt sehr ähnlich ist, aber sie sind einfach wieder heile, sie sind einfach wieder gesund. Es wird beschrieben, wie sie einfach anfangen loszulaufen, einfach weil sie Bock haben. Irgendwie einer rennt vor, alle rennen hinterher. Und dann sagt er sowas wie, dass ihnen klar wurde, dass die Geschichte vor dieser Geschichte, vor diesem Abenteuer, was sie jetzt vor sich hatten, einfach nur so war wie der Buchdeckel von einem Buch. Und das eigentliche Abenteuer jetzt gerade erst angefangen hatte. Und ihr Leben davor einfach nur die Überschrift und der Buchdeckel war von dem eigentlichen Buch, was jetzt erst angefangen hat. Und so stelle ich mir manchmal auch die Herrlichkeit vor, das Leben bei Gott in der neuen Welt. Das hier ist einfach nur ein Anfang, wie vielleicht so eine Art Vorgeschichte oder so eine Art Prolog oder so. Die eigentliche Geschichte wird dann wahrscheinlich erst folgen. Und ich glaube, das meint Paulus so. Das ist einfach nur der Buchdeckel, auch wenn es hier hart ist. So. Aber wenn wir da sind, dann wird es erst richtig losgehen. Und dann sagt er in Vers 19, dann spannt er den Bogen noch ein bisschen weiter so. Das war so, was er zu den Christen sagt. Aber jetzt wird er sogar noch ein bisschen krasser über alles, eigentlich über die ganze Schöpfung reden. Und das ist ja unser Thema heute, eigentlich die Schöpfung. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Er sagt, die ganze Schöpfung wartet auf diesen einen Moment, wo Gott das tun wird. Wo Gott sozusagen, seine Menschen in seine Herrlichkeit holen wird. Wo Gott diese neue Welt anfangen wird. Wenn die Kinder Gottes verherrlicht werden. Darauf wartet die ganze Schöpfung, auf diesen einen Moment. Es ist so wie wie das Finale, auf dem die ganze Welt wartet. Sogar die Umwelt, sogar die Pflanzen, die Tiere. Als ob wir alle darauf hinleben, auf diesen einen Moment. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Also die Schöpfung ist ungewollt in eine Situation geraten, wo sie zerstört wird. Das bedeutet der Nichtigkeit unterworfen. Ungewollt ist die Schöpfung in eine Situation gekommen, wo sie leidet, wo sie kaputt geht, wo sie anfängt zu zerbröseln. Der Nichtigkeit unterworfen heißt, es ist alles vergänglich. Alles hier stirbt. Und es ist ja krankerweise so. Alles hier stirbt. Jeder Baum stirbt irgendwann. Jeder Mensch stirbt irgendwann. Jedes Tier stirbt irgendwann. Alles stirbt. Alles vergeht. Und wenn wir nicht diese Aussicht hätten so auf diese Herrlichkeit, dann, ich glaube, keine Ahnung, manchen könnte das ganz schön runterziehen, wenn man sich das mal so klar macht. Krass. Alles stirbt. Sogar die Sonne stirbt. Wisst ihr, was ich meine? Man weiß, dass die Sonne stirbt. Sie wird immer schwächer und irgendwann wird sie ausgehen. Und dann wird es hier kein Leben mehr geben können. Und es ist so krass, wenn man sich das so reinzieht, alles wird irgendwann erkalten, ausgehen, erfrieren, sterben, spätestens wenn die Sonne aus ist. Alles geht eigentlich, steuert auf den Untergang zu. Und manche Leute kommen richtig, ich habe ein Zeugnis gehört von einem Wissenschaftler, der gesagt hat, ich war so depri, ich habe so viel früher darüber nachgedacht, über diesen, dass alles eigentlich, auf den Untergang zugeht. So. Und der meinte, ich habe eigentlich erst wieder so richtig neue Hoffnung gefunden, als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen und Gott kennenzulernen, den Gott des Lebens, den Gott, der eben nicht alles einfach so sterben lassen wird. Dazu kommen wir jetzt. Also die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden. Das ist der Zustand, in dem wir leben. Das ist auch das, was ihr jeden Tag irgendwo mitkriegt. In den Medien, vielleicht in der Schule. Warum manche von euch auch demonstrieren gehen. Ja, es ist wahr. Es geht alles kaputt. Es ist wahr. Wir können es nicht leugnen. Die Bibel leugnet es auch nicht. Und es hat nicht erst heute angefangen. Es hat nicht erst vor 30 Jahren angefangen. Es hat vor tausenden von Jahren angefangen. Es hat mit dem Menschen angefangen. Verrückterweise. Eigentlich, und dazu kommen wir noch, sollte es mit dem Menschen sozusagen bergauf gehen. Der Mensch sollte die Schöpfung kultivieren, nach vorne bringen. Pflegen. Ja, wie ein guter Hirte sein. Aber mit dem Menschen hat eigentlich alles angefangen, langsam kaputt zu gehen. Wegen falschen Entscheidungen. Und finde ich schon krass, wie die Bibel eigentlich ziemlich klar generell dieses Konzept unterstützt. Von Umweltzerstörung, vom Klimawandel, davon, dass alles letztendlich kaputt gehen wird. Es ist so, es ist wahr. Wir leben in dieser Welt. Und ich glaube, gut, daran gibt es eigentlich auch nichts zu rütteln, oder? Da würde wahrscheinlich auch niemand widersprechen. Nicht freiwillig, sagt er hier in Vers 19, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Unfreiwillig. Unterworfen ist die Schöpfung geworden. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also, die Schöpfung seufzt. Paulus nimmt so viele Bilder und sagt, ja, es gibt so viel Kaputtes, viele Dinge laufen so schlecht, sogar in der Schöpfung, in der Natur, sehen wir überall Schmerzen, wir sehen Leiden, wir sehen einfach Dinge, die uns irritieren, wo wir denken, so warum? Warum muss ein Löwe ein Elefant fressen, ein Elefantenbaby? So, kennt ihr diese Dokus, wo man sich einfach fragt, so warum? Warum? Wo so ein Löwe so ein Zebrababy jagt und man denkt einfach nur so, warum, Alter? Man denkt so, was ist das für eine Scheiße, Mann? Warum kann dieses Baby nicht einfach weiterleben? Und dann denkt man, ja, weil der Löwe dann stirbt. Und dann denkt man, scheiße, was ist denn das? Das ist doch scheiße, oder? Was ist das für ein scheiß System? Was ist das für ein scheiß Zustand, in dem wir leben? Wir müssen uns gegenseitig töten, um zu überleben? Das ist doch krank. Und es gibt, ich weiß, es gibt auch Christen, die sagen, das ist so von Gott ausgedacht worden, das ist so war die Welt immer, aber ich glaube das einfach nicht. Und ich glaube, die Bibel unterstützt das auch nicht. Das kann nicht das System Gott, eigentliche System Gottes sein. Das kann nicht die eigentliche Idee Gottes gewesen sein. Dieses brutale Survival of the Fittest. Dieses Unterdrücken des Schwächeren. Die Schwachen jagen und töten, damit ich überleben kann. Das kann doch nicht, kann nicht Gottes Idee gewesen sein eigentlich. Und deswegen sagt er, wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und diese Geburtswehen, und das ist der entscheidende Switch in der ganzen Sache. Das ist der Game Changer. Paulus sagt, ja, es sind Leiden da, es ist aber wie Geburtswehen. Das heißt, das, was wir sehen an Leid, ist sozusagen eine Wehe. Und was ist eine Wehe? Es sind Schmerzen, die dann auftreten und kommen, kurz bevor etwas ganz Neues anfängt. Wenn eine Frau Wehen hat, dann wird demnächst ein ganz neuer Mensch das Licht der Erde erblicken. Und es ist wahrscheinlich für jede Frau, und ich war einmal dabei bei meiner Frau, in dem Moment, Digga, ich glaube, da hast du einfach nur Schmerzen. Und es ist dir, und dann kann einer kommen und sagen, Schatz, es ist ja gleich kommt das Baby da raus. Ist ja, denk doch einfach daran. Und dann wird dir vielleicht deine Frau in die Fresse hauen, wenn du das sagst. Weil sie sagt, ja, aber es tut jetzt so scheiß weh, Mann. Das ist mir doch, ich will einfach nur, dass die scheiß Schmerzen aufhören, Mann. Und so ist es ein bisschen vielleicht wie als Christen, oder? Wir sagen so, ja, es ist alles im Arsch. Ja, es ist alles kaputt. Aber es kommt was Neues. Und die Leute sagen, das ist mir doch, was redest du, Mann? Guck dir doch mal die Schmerzen an. Und wir sagen, und das ist nur was, das ist das, wir sind die Einzigen, die das sagen können, weil gefühlt nur wir daran glauben. Ja, wir müssen sagen, ja, es sind verdammte Schmerzen hier, ja. Aber die sind da, weil etwas Neues entstehen wird, weil Gott etwas Neues entstehen lassen wird. Das sind Wehen, sagt Paulus. Der Klimawandel ist eine Wehe. Die Umweltverschmutzung ist eine Wehe. Das Leid auf dieser Erde, das sind Wehen. Die Kriege sogar. Jesus sagt es, es ist nicht Paulus Konzept, das ist Jesus Konzept. Er sagt, ihr werdet Kriege erleben, aber das sind die Wehen. Ihr werdet von Erdbeben hören, Hungersnöte, das sind Wehen. Das sind Zeichen darauf, dass etwas Neues anfangen wird. Und wenn ihr das seht, dann verzweifelt nicht, sondern dann denkt daran, dass etwas Neues kommen wird, was Gott geschaffen hat, was noch nicht sichtbar ist. Wir sehen noch nicht Gottes Herrlichkeit hier. Wir sehen einfach nur die Schmerzen. Wir sehen einfach nur die Zerstörung. Wir sehen einfach nur den Krieg. Wir sehen einfach nur die getöteten Kinder auf Fotos. Und wir möchten kotzen und heulen und alles gleichzeitig. Und dahin fahren und alle totschießen, die das machen. Bei mir ist es so. Aber ich bin auch ein bisschen krass manchmal. Nur innerlich. Dann sage ich, man kann, und das daran, ja, das ist daran, wo das verzweifeln wir, weil wir nicht wissen, was wir machen sollen. Man kann einfach nicht eine Bombe auf die Bösen schmeißen, weil da auch die Guten mit dabei sind. Das ist ja das Kranke. Wenn du eine Bombe einfach auf die Bösen schmeißt, dann tötest du 50% Gute auch. Was willst du machen gegen diesen Scheiß? Außer zugucken, nichts tun. Gespräche führen. Wow, Gespräche führen. Verhandlungen führen. Während die ganze Zeit abgeschlachtet wird, führen wir Verhandlungen. Aber was sollen wir machen, oder? Also es ist, was man macht, es ist falsch. Was man macht, es bringt eigentlich nicht das, was du willst. Nicht sofort. Und das Leiden geht weiter. Und dann müssen wir daran denken, dann müssen wir uns selber innerlich echt sagen, reiß dich zusammen, das sind Wehen. Reiß dich zusammen, das sind Wehen. Das hat Jesus Christus gesagt, das sind Wehen. Und das macht es nicht besser. Schmerzen bleiben Schmerzen. Und Wehen bleiben Wehen. Aber trotzdem, wir als Christen wissen, es wird etwas Neues kommen. Es wird eine neue Welt kommen. Es wird ein neues Leben kommen. Wir werden durch diese Schmerzen hindurchgehen in etwas ganz Neues. Und Gott hat etwas ganz Neues vor zu tun. Also, ihr müsst nicht verzweifeln. Verzweifelt nicht. Verzweifelt nicht an der Vorstellung 2050 ist die halbe Erde ausgetrocknet oder so. Oder gibt es keine Eisbären mehr. Und das sind auch alles Dinge, die fucken mich auch ab. Echt. Ich bin der größte Tierfreund der Welt. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich liebe Tiere. Ich kann mir das nicht angucken. Ich kann mir diese Dokus nicht angucken, wo diese halb verhungerten Eisbären rumlaufen. Ich kann mir das nicht geben, weil mich das so verdammt traurig macht. Ich will das auch nicht. So, wisst ihr, was ich meine? Aber dann muss ich mir sagen, Bro, das sind Wehen. Ja, das ist scheiße. Aber es sind Wehen. Und es heißt auch nichts, dass wir nichts dagegen tun sollen. Es heißt auch nicht, dass wir es einfach nur so ertragen müssen. So. Dazu komme ich gleich noch. Aber das ist mein erster Punkt. Nee, ist es gar nicht. Mein erster Punkt ist eigentlich, wie crazy sind wir eigentlich als Menschen, oder? Wir denken, wir können die Welt retten ohne Gott. Wir denken, wir können das alles in Ordnung bringen ohne Gott. Ist das nicht crazy? Sind wir nicht echt ganz schön krass? Sind wir nicht ganz schön, einerseits sind wir voll down und andererseits denken wir, wir können das selber alles alleine in Ordnung bringen und wir brauchen Gott gar nicht dafür. Wir müssen einfach nur coole Pläne schmieden, gute Politik machen und dann läuft das schon und jeder muss mal einen Sack Plastik sparen und schon ist die Welt gerettet. So kommt es mir manchmal vor, das ist irgendwie die andere schizophrene Seite dieser Schizophrenie, in der wir leben. Einerseits zu Tode betrübt, andererseits total gute Hoffnung, dass wir das ja alles schaffen können. Wir müssen nur einmal in die Woche demonstrieren gehen. Und nichts gegen demonstrieren, das ist gut. Das ist besser vielleicht, als nicht demonstrieren zu gehen. So. Aber was machen wir für Vorstellungen? Können wir das ohne Gott schaffen? Das Klima retten, die Welt retten? Letztendlich geht es darum, die Menschen zu retten. Wenn wir das Klima retten wollen, warum? Damit wir die Menschen retten und die Tiere. Können wir das ohne Gott? Ich glaube nicht. Und wir als Christen wissen eigentlich, Ohne Gott wird es nicht gehen. Mit Gott, ja, vielleicht, aber nicht ohne Gott. Aber was versuchen alle Leute? Sie wollen es ohne Gott schaffen. Und das wird scheitern. Das wird leider scheitern. So wie der Turmbau zu Babel. Das ist so ein Riesenprojekt. Es ist einfach nochmal größer. Es ist einfach das Zehnfache vom Turm zu Babel, Mann, was wir uns hier vornehmen. Das wird schwierig und ohne Gott unmöglich. Und zum Beispiel in Johannes 4, Johannes Evangelium Kapitel 4, da steht, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast. Das sagt die Samariterin zu Jesus am Brunnen. Als nachdem Jesus, glaube ich, einige Tage in diesem Dorf verbracht hatte. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ja, es gibt einen Retter der Welt. Und das klingt vielleicht kitschig, das klingt vielleicht wie eine Marvel-Story, das klingt vielleicht wie der neue Marvel-Film. Iron Man oder was weiß ich, Man oder Woman. So, ja, ein Mensch wird die Welt retten. Ja, tatsächlich, ein Mensch. Jesus Christus, tatsächlich. Es klingt verwegen, verrückt, unmöglich, aber es ist wahr. Ein Mensch wird die Welt retten. Ja, es ist wie in einem Comic. Ja, ein bisschen. Ein Mensch wird es tun. Jesus Christus, der Messias. Und in 1. Johannes 4 steht, Vers 14, und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Jesus Christus ist der Retter der Welt. Er ist nicht nur dein Retter. Er ist nicht nur dein persönlicher Jesus, dein persönlicher Retter. Er ist der Retter der ganzen Welt. Und das darf man nicht unterbetonen. Was hier gemeint ist, ist wirklich die ganze Welt. Es geht tatsächlich um die ganze Erde. Es geht tatsächlich um die ganze Schöpfung. So groß, denkt Paulus hier, Johannes in seinem Brief. So groß, denkt Jesus. Es geht wirklich um ein Riesenprojekt. Es geht um die ganze Welt. Und das macht es vielleicht noch schwerer zu glauben für uns. Echt? Ein Mann vor so vielen Jahren? Er ist angeblich der Retter der Welt. Dieser Jesus Christus wirklich? Und warum ist die Welt dann immer noch so? Warum ist die Welt nicht schon längst ganz anders? Aber das war Gottes Plan, diesen Retter der Welt zu schicken, damit er dort anfängt sein Werk und auf eine bestimmte Art auch vollendet hat am Kreuz. Und seine Arbeit geht weiter, sein Werk geht weiter in uns, bis zu uns, bis heute, bis 2019, darüber hinaus. Und Gott wird es vollenden. Ja, Gott wird die ganze Welt retten, Römer 8. Ja, er wird es tun. Die Schöpfung seufzt, ja, aber Gott wird diese Welt retten. Und damit sind nicht nur die Menschen gemeint, damit ist alles gemeint. Das finde ich ziemlich mindblowing. Das ist mir eigentlich erst vor ein paar Jahren so klar geworden. Wir Christen stapeln ziemlich niedrig. Gerade als evangelikale Christen, wir stapeln ziemlich niedrig. Wir reden immer nur über unsere Seele, dass Jesus unsere Seelen rettet. Und dann rettet er sie an so einen abstrakten Ort, den Himmel, sozusagen. Und wenn wir nicht uns ein bisschen Mühe geben, dagegen anzukämpfen, dann haben wir so ein Bild von Wolken vor unserem inneren Auge, dass unsere Seele irgendwo in den Wolken ist bei Gott und noch irgendwelche Engel dabei. Und wir denken so, Bro, das ist irgendwie crazy, es ist cool, aber, und wisst ihr, das ist zu klein gedacht. Das ist Gott zu wenig. Klingt jetzt irgendwie krass, es ist schon eine Menge, oder? Unsere Seelen zu retten, uns zu retten. Aber das ist Gott zu wenig. Sein Plan ist, die ganze Welt zu retten, die ganze Erde zu retten. Dieses ganze fette Riesending, was er gemacht hat. Was wir komplett seit Jahrtausenden in den Sand setzen, immer wieder, beständig zerstören. Er wird alles restaurieren. Er wird alles renovieren sozusagen. Versteht ihr? Wie so eine verwohnte Wohnung. Wir sind wie die letzten Messis als Menschheit. Wir vermüllen eine ganze Wohnung. Wir kacken alles zu. Da kommt irgendwann Gott rein und sagt, Bro, was habt ihr gemacht mit meiner Wohnung? Und wir so, keine Ahnung, Spaß gehabt. Ja, einiges halt. Überall Löcher in den Wänden, alles, die Teppiche, Flecken überall, überall Müll. Es stinkt. Habt ihr mal gelüftet? Nein. Ist zu teuer. Geht doch die Energie flöten. So, Gott kommt in diese Wohnung, denkt sich so. Und wir kommen an irgendeinen Punkt, da denken wir, wir können diese Wohnung nicht mehr retten. Diese Wohnung ist unrettbar. Die ist so verkommen. Wir haben die so runtergewirtschaftet. Das kann man einfach nur noch sprengen, das Ding, und einen komplett neuen Wohnblock hinsetzen, so. Aber ich glaube, manche sagen ja, genau das wird Gott tun. Manche legen so Offenbarungen auch aus. Ich würde sogar sagen, Gott wird diese Wohnung, die er mal gemacht hat, komplett sanieren, komplett renovieren. Aber das ist eine theologische Streitfrage, da will ich mich nicht festlegen. Aber auf jeden Fall wird es eine neue Wohnung geben. Eine sehr gute Wohnung. Und Gott wird selber, es wird eine WG sein und Gott wird wohnen in einem dieser Zimmer. Mit uns in einer WG, wenn ihr so wollt, in diesem Bild der Wohnung zu bleiben. Gott wird da einziehen, Mann. Jetzt kann er quasi gar nicht einziehen. Aber er wird einziehen, er wird unter uns sein. Das sagt Offenbarung ganz klar. Aber können wir diese Welt, können wir diese Wohnung ohne ihn retten? Ich glaube nicht, wir brauchen dringend seine Hilfe. Er hat die Skills dazu. Er hat die Fähigkeiten, die wir nicht haben. Und er hat die Liebe. Er liebt diese Wohnung. Er liebt diese Welt. Er liebt diese Erde. Er liebt seine Schöpfung so sehr. Und deswegen will er sie auch wieder neu machen. Wisst ihr, in der Bibel steht nicht, dass Gott am Ende alles zerstört und dann auf einmal so eine komplett abgespacede Space World so macht. So eine psychedelische Science-Fiction-Welt, wo dann alle, weiß ich nicht, abgespacede Wesen sind, die irgendwie im Nirvana rumfliegen und eine andere Sprache sprechen. Und also ich versuche gerade so ein komplett weirdes Bild zu malen. Aber wisst ihr, was das Bild am Ende ist? Es ist einfach eine renovierte, erneuerte Welt, die ungefähr ganz genauso ist wie die, die wir jetzt haben, nur in Ordnung. Perfekt, unverschmutzt, gereinigt, geheiligt. Gott wohnt in ihr, unter uns, mitten unter uns. Wir wohnen mit ihm dort. Und ich glaube auch, dass es diese Erde ist. Okay, wir brauchen ihn unbedingt. Aber er wird es tun. Ja, er wird es tun. Alleine, glaube ich, werden wir es nicht schaffen. Okay, Punkt 2, sorry, ich bin ein bisschen emotional bei diesem Thema. Ich bin auch so als kleiner Umweltschützer groß geworden. Meine Mutter hat mich also safe so erzogen. Dann habe ich noch so diese ganzen Mickey-Mäuse gelesen, Rettet die Wale damals, war so Mickey Maus. In jeder Mickey Maus, so Rettet die Wale. Dann gab es auch so kleine CDs mit Walgesängen, so. Man hat das Kind geweint, wenn man sich vorgestellt hat, diese scheiß Walfänger. Ihre scheiß Harpunen, diese Wale reinfetzen, Mann. Es gibt gesagt, diese Japaner, Alter, und wer das alles ist. Ist doch so. Wer ist denn das sonst? Nur weil sie sich irgendwelche Wal, ich will es jetzt nicht sagen, Genitalien holen wollen, um da irgendwelche geilen Mittel draus zu machen. Ist doch so. Die Chinesen sind das, ne? Nicht die Japaner, sorry. Was ganz anderes. Nein, aber man hat geweint. Man hat gesagt so, nein, Alter, was ist denn los in dieser Welt? Dann kam das Thema Regenwald in die Mickey Maus. Ihr seht schon, ich bin sehr Mickey Maus geprägt. Dann kam das Thema, rettet den Regenwald, Mann! Es war Ende der 80er. Dann haben wir geweint um den Regenwald. Dass jeden Tag ein Fußballfeld abgeholzt wird, Mann, oder mehrere. Aber wir kleinen Kinder. Das hat uns das Herz gebrochen. Die ganzen Tiere, die da aussterben. Und dann hat Mickey Maus, wenn man so eine Mickey Maus kauft, wurden so 3 Cent gespendet an den Regenwald, Mann. Das war schon voll cool. Man hat sich schon voll wie so ein Hero gefühlt. Dann kam der Golfkrieg. Dann hat Saddam Hussein die Ölquellen im Irak alle angezündet. Und dann war wieder die Stimmung im Arsch. Dann haben alle Kinder auch geweint, weil ihre Lehrer gesagt haben, Kinder, ihr dürft keine Familien gründen, wenn ihr erwachsen seid. Ihr dürft selber keine Kinder in diese Welt setzen, denn es wird eine neue Eiszeit dann kommen. Und eure Kinder werden alle erfrieren. Da war ich in der 3. Klasse. Und da habe ich auch geweint. Ich mein's echt, ich erzähle es ein bisschen witzig. Nur ein bisschen. Ich bin halt schon sensibel. Okay, und dann kamen halt die Amis und Europäer und die Feuerwehrleute und haben diese Ölquellen ausgesprengt mit Dynamit. Und dann waren die wieder aus. Und dann war die Eiszeit erstmal abgewehrt. Was kam danach? Kam noch irgendein Hype, aber ich habe schon wieder vergessen. Also Leute, glaubt mir, ihr seid gerade auch in einem Hype. Ich habe einige dieser Hypes hinter mir. Und ja, es ist leider nicht unbedingt besser geworden mit dem Regenwald. Wahrscheinlich schlechter. Mit den Wahlen ist es wahrscheinlich auch nicht viel besser geworden. Und auch, naja gut, die Ölquellen sind aus. Aber ja, Mann, ich weiß, wie das ist. Ist schon krass. Punkt 2. Was sollten wir als Christen in dieser Situation tun? Wir sollten das tun, was zum Beispiel Noah getan hat. Und jetzt kommt 2. Petrus. Und ich werde hier einmal kurz durchrennen, nur um euch diesen Gedanken einmal so, sind echt nur so Gedanken, die ich so habe zu dem Thema. Ich weiß, dafür rede ich ganz schön viel, aber das kennt ihr ja. Ja, Lorenz, das ist immer so, also gewöhn dich dran. Nein, Spaß. Spaß, ist eigentlich immer viel kürzer. Ja. 2. Petrus 2, Vers 5. Er hat auch die ehemalige Welt nicht verschont. Es geht um Gott. Nur 8 Personen hat er bewahrt, als er die große Flut über jene gottlose Welt hereinbrechen ließ. Noah, den Verkündiger der Gerechtigkeit, und 7 andere mit ihm. Okay, ich will nur einmal ganz kurz auf Noah eingehen. Vielleicht kann es nicht sein, dass unsere Rolle heute genau diese ist, die Noah damals hatte. Es ist eine Riesenkatastrophe, zeichnet sich ab am Horizont. Die Flutwelle kommt sozusagen visuell auf uns zu. Aber alle sehen es nicht. Okay, das ist schon ein Unterschied zu heute wahrscheinlich. Heute sehen es schon viele so, aber damals die Leute haben es nicht gesehen. Sie haben nicht geglaubt an diese Katastrophe, von der Noah geredet hat. Und was sagen uns diese Verse? Noah hat die Gerechtigkeit verkündet, er war ein Prediger und er hat wahrscheinlich gesagt, zumindest sieht das dieser Text hier so, dass Noah damals gepredigt hat. Und er hat gesagt, Leute, es kommt eine Klimakatastrophe auf euch zu. Die Welle kommt, Mann. Und ich baue dieses Boot. Und wenn ihr einfach Buße tun würdet, und ich glaube, Noah hat Buße gepredigt, so wie Johannes der Täufer. Wenn ihr umkehren würdet, dann würde Gott diese Welt wahrscheinlich verschonen. Dann würde die Sintflut wahrscheinlich nicht kommen. Aber die Leute haben keine Buße getan. Die Leute haben einfach straight weitergemacht. Und vielleicht ist das genau unser Ding heute. Wir sind die Einzigen, die diese Botschaft haben. Alle anderen, die um das Klima besorgt sind, zu Recht. Alle anderen, die demonstrieren gehen, wissen nichts von Gott, wissen nichts von Jesus Christus, wissen nichts von der Möglichkeit einer Arche, von der Möglichkeit oder von dem Plan Gottes, Menschen zu retten, durch die Katastrophe hindurch, durch alles hindurch, durch jede Katastrophe hindurch, durch unsere persönlichen Katastrophen und die Katastrophen, die Umweltkatastrophen, bis hindurch durch den Tod wird Gott uns retten. Und wir sind die Einzigen, die diese Message haben, die das glauben, wissen, predigen können. Und wenn Leute durchdrehen, wenn Leute Angst haben, wenn Leute depressiv sind und sagen, alles geht in die Dutten, ich bin so traurig, dann können wir uns ein Herz fassen und vielleicht ein bisschen wie Noah sagen, Bro, ja, wahrscheinlich schon. Aber weißt du was? Es gibt eine Arche. Es gibt einen Gott. Hast du schon mal über Gott nachgedacht? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wohin du dann gehst, wenn wirklich diese Katastrophe kommt? Wenn du das nicht überlebst, hast du schon mal darüber nachgedacht, wo du dann bist, wem du dann gegenüberstehst, vor wem du Rechenschaft ablegen musst? und wie du das machen willst? Ich glaube, das war Noahs Auftrag. Buße, predigen, Umkehr, predigen. Und wisst ihr, Umkehr ist auch das Einzige, was den Klimawandel überhaupt stoppen könnte. Meine Meinung, wie meine ich das? Ich meine, was ist das Problem? Warum gibt es den Klimawandel? Wahrscheinlich. Weil der Mensch zerstörerisch, rücksichtslos, maßlos sich verhält auf dieser Erde und gierig ist und Geld verdienen will und sehr viel Geld verdienen will und sehr gierig ist und deswegen auch sehr viele Rohstoffe verbraucht und auch sehr viele Abgase und alles in die Umwelt pustet. Nicht nur deswegen, aber hauptsächlich deswegen, im Übermaß. Wir haben kein Maß, die Menschheit hat kein Maß. Und das ist unser aller Problem, wir sind maßlos. Wir kaufen uns, wir gehen zu Primark und gehen mit 10 Tüten Primark raus. Plastikscheiße. Eure ganzen Primark-Klamotten sind nur aus Plastikfaser. Diese ganze Kacke wird irgendwann schön in der Umwelt landen, wenn ihr die nicht mehr tragt, die Sachen. Und wir kaufen und kaufen und kaufen. Das ist nur eine Sache. Und wenn das alle so machen, und das wollen alle so machen, das wollen alle mal erleben, alle Menschen auf der Erde, auch die in der dritten Welt, auch die in Slums wohnen jetzt noch, die wollen auch mal shoppen gehen, ohne nachzudenken irgendwann. Wir können froh sein, dass sie es noch nicht machen, weil dann wäre die Welt wahrscheinlich in 10 Jahren im Arsch, wenn alle so leben würden wie wir. Es ist unsere Gier, es sind wir. Und wenn wir nicht umkehren von diesen Dingen, wird der Klimawandel passieren. Wenn wir nicht umkehren, wenn wir als Menschen nicht Buße tun und sagen, okay, weg von dieser Gier, weg von dieser Habsucht. Ich muss immer mehr haben. Ich brauche mehr Klamotten. Ich brauche mehr Schuhe. Ich brauche ein größeres Auto, noch ein größeres Auto. Ich brauche 3 Autos, 4 Autos, 5 Autos. Ich brauche eine Yacht. Ich brauche eine Kreuzfahrt. Ich brauche verdammt nochmal alles. Weil mich das glücklich macht. Haben, haben, haben. Ich muss immer Fleisch essen. Ich muss immer alles haben. Immer muss alles verfügbar sein, sofort. Wenn wir davon nicht umkehren und Buße tun, dann wird das nichts. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir davon umkehren und Buße tun. Also ihr vielleicht, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Denn die Gier ist einfach größer. Die Habsucht ist in uns einfach größer. Und deswegen glaube ich, wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, die Welt zu retten. Wie gesagt, nur mit Gottes Hilfe. Buße. Wirkliche Umkehr. Zu sagen, Herr, ja, so sind wir. Bitte hilf uns, dass wir uns verändern. Und wir können das sagen. Vielleicht schaut ihr auch einfach mal so auf euer Leben, wo ihr ein bisschen gierig seid. Unnötigerweise maßlos seid. Euch einfach immer nur gönnt, 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 gönnt. Ich meine, ihr verdient ja noch kein Geld so. Ihr kriegt, oder vielleicht manche so, aber ihr kriegt ja höchstens Taschengeld. Das heißt, ihr könnt noch gar nicht so viel kaufen. Aber wenn ihr erstmal richtig Geld verdient, dann könnt ihr so richtig loslegen. Lasst uns echt maßvoll. Lasst uns als Christen, und ich glaube, das ist unsere Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Und jetzt kommen wir zum Schluss in 1. Mose. Und das ist die Verantwortung ganz vom Anfang. Ganz vom Anfang, die Gott dem Menschen gibt. Und die ist immer noch da. Ich glaube, die gilt heute immer noch so wie damals. Aber wir nehmen sie einfach nicht wahr. Und auch davon müssten wir umkehren. Und auch das wäre Buße. In 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Jetzt denkt man so, oh mein Gott, die Menschen sollen herrschen. Ja genau, das ist doch das Problem. Nein, wir herrschen nicht, wir sind Diktatoren. Wir saugen diese Welt aus. Wir sind wie Vampire, wir sind nicht wie Herrscher, gute Könige, gute Verwalter. Nein, wir nutzen aus, nutzen aus, nutzen aus, ohne nachzudenken. Einfach nur so. Egoismus. Wir sind einfach komplette Egoisten in unserem Konsum. Wir erfüllen Nicht die Herrschaft, wie sie Gott sich vorstellt. Welcher Herrscher ist Gott? Auf welche Art ist Gott? Herrscht Gott als guter Hirte? Sind wir gute Hürden unserer Erde, unserer Schöpfung und unserer Umwelt und von unserem Nächsten? Denn es geht natürlich auch um unsere Mitmenschen. Nein, sind wir nicht. Wir sind ganz schlechte Hürden. Wir kümmern uns viel zu wenig. Wir denken viel zu wenig nach. Wir sind unweise. Wir bedenken nicht, was passiert, wenn. Wir denken einfach nur bis zum nächsten Geldschein, bis zum Verdienst, Erfolg. Gott wollte, dass wir herrschen, dass wir diese Erde gut verwalten, so wie er herrscht. Und Gott herrscht in Demut, in Weisheit. Er kümmert sich. Er ist ein Herrscher, der sich kümmert. Er ist wie ein Gärtner, der seinen Garten und seine Blumen liebt. Der Gärtner ist auch der Boss im Garten. Aber er tritt nicht auf den Blumenbeeten rum und macht sie kaputt. Nein, er tut alles dafür, dass dieser Garten geil wird, dass er blüht, dass er sowas von nice wird. So eine Art Herrscher ist Gott, ein Gärtner, der seinen Garten liebt. Und das ist ja auch hier das Bild im Paradies, oder? So soll der Mensch auch sein. Jemand, der die Schöpfung pflegt, voranbringt, verwaltet, aber nicht auf seinen Füßen darauf rumtrampelt. Und dann steht hier, und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Also er tut es, schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also es wird zweimal hier gesagt, der Mensch soll herrschen, aber nicht auf diese Art und Weise, wie wir es interpretiert haben. Klar, das wurde früher auch gelesen und dann wurde teilweise gesagt, ja, wir sind hier die Herrscher und deswegen machen wir, was wir wollen und deswegen geht es auch nur um uns und darum, dass es uns gut geht und nicht um den Rest der Schöpfung. Also, das ist immer noch unsere Verantwortung, das gilt heute noch und das gilt auch für uns als Christen. Wir können uns da auch nicht rausziehen als Christen. Wir können nicht sagen, okay, der Rest der Menschheit kümmert sich um die Umwelt, wir kümmern uns ums Evangelium. Ich glaube, das ist zu klein. Ich glaube, auch wir sollten weise leben, auch als Zeugnis in dieser Welt. Wie das aussieht, kann ich euch nicht im Detail sagen. Da habt ihr wahrscheinlich sogar ganz viele Ideen. Aber das ist unser Auftrag. Die Welt gut verwalten. Und zum Schluss ein Gedanke, bitte kommt nicht so rein, dass diese ganze Sache so eine Art Ersatzreligion für euch wird. Das ist so auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Ja, wir sollen das verwalten, wir sollen uns darum kümmern, wir können als Christen mit auf die Straße gehen, wir können demonstrieren und es soll und darf euch wirklich wichtig sein, dass sich auch etwas verändert. Ja, dass der Mensch wirklich Buße tut, dass wir wirklich anfangen, klüger zu werden, in dem, wie wir umgehen mit den Ressourcen, mit unserer Erde, mit unserer Umwelt und mit anderen Menschen, die darunter leiden, wie egoistisch wir sind. Was sollte dagegen sprechen, dass wir uns auch darum Gedanken machen und kümmern? Und das Evangelium, natürlich bleibt das unser Auftrag. Das eine löst das andere nicht auf. Das eine macht das andere nicht ungültig so. Aber wir brauchen Gott in dieser Sache. Und wir brauchen Gottes Hilfe und Gottes Eingreifen. Und ohne Gott können wir diese Erde und diese Welt nicht retten. Und wenn wir denken, wir können das, dann ist es eine Ersatzreligion. Und die wird von vielen wirklich gelebt und betrieben. Und lasst euch da nicht so krass reinziehen. Denkt immer über diese Themen nach mit Gott. Baut immer Gott mit ein, bezieht ihn mit ein in eure Rechnung, okay? Wenn ihr darüber nachdenkt, wenn ihr euch Sorgen macht, vergesst Gott nicht, vergesst die Zukunft nicht, die Gott hat mit uns und mit dieser ganzen Welt. Und das ist eine gute. Genau, ich bete einmal kurz und ihr könnt auch voll gerne gleich noch Fragen stellen. Und sorry, wenn es ein bisschen long war, aber ist natürlich auch nicht so das Mini-Thema. ja, das waren einfach so ein paar Gedanken. Jesus, wir danken dir, dass du, dass wir einfach sehen, dass du eine Idee hast für die Zukunft dieser Welt. Und wo wir jetzt einfach nur sehen, dass es gerade richtig schwer wird so mit dem Klima und uns echt Sorgen machen, was so passiert mit dieser Erde und mit unserer Zukunft. Und wir sehen auch, wie Menschen jetzt schon darunter vielleicht leiden, unter diesen Klimaveränderungen, wie Leute ihr Zuhause verlieren, wie Leute, die arm sind, noch ärmer werden, noch weniger haben, noch weniger Chancen haben vielleicht, weil es so trocken ist, weil einfach die Felder gar nicht mehr bebaut werden können oder weil das Wasser steigt und ja, keine Ahnung, Dinge untergehen vielleicht sogar, Herr. Wir wissen nicht genau, wie es im Detail passieren wird, Herr, aber wir sehen, dass da was passiert. Und Herr, ich bitte dich, dass du eingreifst, dass du uns hilfst, Jesus. Und ja, wir beten wirklich für Buße und Umkehr, Herr. Dass wir als Menschen wieder lernen, mit dir zusammen diese Welt gut zu verwalten, Herr. Dass wir als Christen auch weise werden, wie wir uns verhalten, wie wir vielleicht auch Vorbilder sein können, wie wir auch bewusster leben können, nicht einfach nur konsumieren, sondern auch, wie gesagt, einfach mal drüber nachdenken, was muss sein, was muss vielleicht nicht sein. Ich bitte dich, Herr, mach uns weise, mach uns zu guten Verwaltern, Herr, und bitte segne diese Erde. Wir segnen auch echt alle Menschen, die jetzt leiden, Herr. Und bitten dich, dass du dich echt kümmerst, Herr, dass du dich echt erbarmst über die Schwächsten der Schwachen, die Ärmsten der Armen, die dir am meisten, wie gesagt, einfach darunter leiden, wie es jetzt ist. Und nicht nur unter dem Umwelt, sondern Umweltverschmutzung oder so, oder den Veränderungen, sondern auch unter Krieg und generell Armut, Herr. Bitte erbarme dich. Und zeig uns auch, wie wir dort konkret vielleicht helfen können. Als Christen hier im Westen, dass wir beten können, dass wir vielleicht spenden können, dass wir vielleicht Hilfe uns ausdenken können. Ja, wir bitten dich echt um gute Gedanken zu diesem Thema und um ganz viel Gnade und auch um Mut, dass wir vielleicht wirklich wie Noah sein können und auch ja, in dieser Gewissheit, da kommt was auf uns zu, dass wir Prediger der Gerechtigkeit sein können. Auf dich hinweisen können. Ja, es gibt einen Gott, es gibt eine Rettung, es gibt auch einen Retter. Und der wird auch diese Welt irgendwann retten. Das ist Jesus Christus. Mach uns mutig, uns zu dir zu bekennen, Herr. Amen. Okay, habt ihr vielleicht Fragen zu dem Thema? Ich hatte ja schon im Vorfeld geschrieben, keine Ahnung, theologische Fragen. So, ich bin jetzt kein Umweltexperte, ich kann jetzt nicht auch nicht so tun, als ob ich das bin. Aber vielleicht kann ich euch, vielleicht denkt jemand irgendwie, hä, wie ist das in der Bibel gemeint? Oder es gibt auch viele Christen, die glauben zum Beispiel gar nicht an den Klimawandel, haben vielleicht die Älteren von euch auch schon mitgekriegt, so. Die sagen, okay, das ist eigentlich gar nicht so. Nora? ja, das Wort Sünde ist halt so ein Ding, ne? Das ist irgendwie so ein Zauberwort für uns, ne? Weißt du? Also so, hat es das Label Sünde oder nicht? So, wenn es das nicht hat, ist es ja absolut richtig. Also ich würde sagen, es ist nicht alles, was falsch ist, ist Sünde, aber nicht alles, was, nicht erst, wenn der Stempel Sünde draufkommt, ist es falsch. Weißt du, was ich meine? Okay. Also ich glaube, man kann auch schon was falsch machen, bevor es sozusagen von der Bibel her das Label Sünde kriegt. Weißt du, was ich meine? Ich meine Buße auch ganz praktisch, weißt du? Buße im Sinne von, Buße heißt ja wirklich umdrehen sozusagen, seinem Leben eine andere Wendung geben. Ja, also die Richtung wechseln, das heißt Buße. Und eigentlich um 180 Grad natürlich, ne? So echte Buße. So. Aber Buße heißt halt auch, in dem Bereich wirklich, okay, wo bin ich vielleicht übertrieben? Wo habe ich vielleicht noch nie in meinem Leben mal drüber nachgedacht, ob das so nice ist? Und vor allem einfach zu versuchen, ich möchte maßvoll, ich möchte ein Mensch sein, der maßvoll lebt. Weißt du, was ich meine? Nicht maßlos, gierig, habsüchtig. Und ich glaube, das sind Riesenprobleme von uns. Wir machen das Handy auf Amazon. Also gerade, wenn wir Geld verdienen. Amazon, ich bestelle mir irgendwas, order das sofort, kommt morgen sofort mit dem Paket so. Ich bestelle eigentlich die ganze Zeit. Man kann so in so einen Film kommen, gerade wir Erwachsenen, dass wir die ganze Zeit irgendwie uns Pakete, so wir, das ist wie so eine Sucht auch so ein bisschen, so immer so ein Glücksgefühl. Es kommt jeden Tag so ein kleines Paket, selbst wenn es so ein Gimmick ist, so für 5 €, weißt du? Aber, und das ist schon, finde ich, das ist schon, also Habsucht ist bei uns echt ein Thema. Aber wir reden nicht viel drüber, so, ne? Auch als Westler. Also, ja, genau. Ja. Nein, das ist, ich würde nicht sagen, nein, es ist nicht Sünde so. Aber es ist, wenn du das aus wenn du habsüchtig bist, ja, dann ist es Sünde, ja klar. Dann ist nicht unbedingt der Einkauf an sich Sünde, aber dein Verhalten ist falsch. Ja, vor Gott, denke ich schon. Jo. Ja. Ja. Das heißt letztendlich genau das, dass die Sintflut ist ja übersetzt, also Sint steht ja für Sünde, Sintflut. Und Gott hat ja auch einen ganz bestimmten Grund gehabt, warum er das sozusagen gemacht hat. Weil da steht, die Welt war Gott. Ich weiß nicht, es steht so ungefähr, Gott sah die Welt und dass sie voller Gewalttat war und Grausamkeit, irgendwie so. Und ihn jammerte, dass er den Menschen gemacht hatte. Und dann beschließt er letztendlich eigentlich, ich will dieses Experiment Mensch beenden. Ne? Um es mal krass zu sagen. Das war ein netter Versuch sozusagen, aber es funktioniert einfach nicht. Die sind einfach zu abartig. So, das ist einfach, das geht nicht so weiter. Und dann ist da aber noch Noah, so, ne? Also so die letzte Rettung, Noah. So der, und seine Familie darf auch noch mitkommen. Eigentlich geht es nur um Noah, eigentlich ist nur Noah der Einzige. Es gibt nur einen sozusagen, der anders lebt. Ja, der in Buße lebt. Ganz anders als die anderen. Und was ich sagen will, ist, es wird nie wieder eine Sündflut kommen. Weißt du, was ich meine? Gott wird nie wieder diese Aktion schieben in der Form. Und der Klimawandel ist das auch nicht. Also ist jetzt nicht sozusagen die zweite Sündflut oder so, das glaube ich nicht. Weil es nicht genau das ist, was da beschrieben wird. Ich glaube, das in 1. Mose ist ja nicht eine Klimakatastrophe, die sozusagen hervorgerufen wurde vom Menschen, sondern es ist etwas, was Gott ganz aktiv schickt. Und das, was wir jetzt erleben oder denken, was wir erleben, also ich glaube auch eigentlich, dass das passiert, ich bin jetzt kein Klimawandelleugner oder so, das, was jetzt passiert, ist sozusagen die Folge, das ist tatsächlich die Folge, glaube ich, von unserem unweisen Verhalten, maßloses Verhalten, unweises Verhalten, teilweise wirklich auch sündiges, also schlechtes, wirklich falsches Verhalten. Ja, das ist jetzt einfach die Folge, die kommt. Und da sehe ich den Unterschied einfach so.